Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Analyse. Du hast uns da ein wirklich faszinierendes Manuskript geschickt. Es heißt Die Kraft im Moment von Zekaria Uyezdemir. Und was sofort auffällt, das Datum. 21. Dezember 2025. Also brandaktuell.
Genau. Der Autor beschreibt es als eine Art Selbstexperiment. Er will seine eigenen Gedanken mithilfe von KI ordnen und das Ergebnis dann kostenlos als Leitfaden zur Verfügung stellen. Ein sehr moderner Ansatz, finde ich.
Absolut. Und unsere Aufgabe heute ist es, die Kernideen für dich herauszuarbeiten. Im Grunde geht es um eine ganz simple Frage. Wie kann man durch authentische Positivität eine tiefere Verbindung zu anderen Menschen aufbauen? Und er verspricht eben, dass das keine esoterische Kunst ist.
Nein, ganz im Gegenteil. Es ist eine erlernbare Fähigkeit.
Genau das ist der Punkt. Es fängt alles mit einer einzigen Beobachtung an, die der Autor in einem Café gemacht hat. Das ist so die Szene, die das ganze Buch einleitet.
Mhm.
Er sieht einen älteren Herrn, der ganz offensichtlich einen schlechten Tag hat. Sitzt da, Schultern hängen runter, der Blick ist so leer. Dann kommt eine junge Kellnerin.
Okay.
Und sie stellt nicht einfach nur den Kaffee hin. Sie beugt sich ein wenig zu ihm runter, schenkt ihm ein absolut ehrliches, warmes Lächeln und sagt, dieser Kaffee ist heute besonders gut geworden. Ich habe extra Liebe reingetan.
Wow.
Und in diesem winzigen Moment passiert etwas, nehme ich an.
Ja, genau.
Der Mann schaut auf, seine ganze Haltung verändert sich, sein Gesicht hält sich auf.
Eine Interaktion von vielleicht 20 Sekunden hat seine komplette Energie gedreht.
Exakt. Und um diese kleinen Momente mit ihrer riesigen, fast schon biochemischen Wirkung, darum geht es hier. Die zentrale These ist also, diese Fähigkeit ist keine angeborene Gabe, sondern basiert auf verständlicher Neurowissenschaft und praktischen Techniken, die wirklich jeder lernen kann.
Okay, dann lass uns das mal auspacken. Das erste große Kapitel widmet der Autor komplett dem Warum. Und das hat mich sofort gepackt. Er sagt, es geht nicht darum zu hoffen, dass deine positive Ausstrahlung wirkt.
Sondern?
Es geht darum zu wissen, dass sie eine messbare biologische Reaktion im Gegenüber auslöst. Das ist keine Magie, das ist Biologie.
Er stützt das Ganze im Grunde auf drei große wissenschaftliche Säulen. Die erste sind die Spiegelneuronen.
Ah, okay.
Das sind spezielle Nervenzellen im Gehirn, die nicht nur feuern, wenn wir selbst etwas tun, sondern auch, wenn wir jemanden dabei beobachten. Ah, das ist der Grund, warum Gähnen so unglaublich ansteckend ist. Man sieht jemanden gähnen und kann sich kaum dagegen wehren.
Exakt derselbe Mechanismus. Und er funktioniert bei Emotionen noch viel stärker. Wenn dich jemand authentisch und warm anlächelt, werden in deinem Gehirn dieselben neuronalen Bahnen aktiviert, als würdest du selbst lächeln.
Mein Gehirn will also quasi mitmachen. Es spiegelt das Gefühl.
Genau. Evolutionär war das überlebenswichtig. Stell dir eine Gruppe von Urmenschen vor. Wenn einer am Horizont eine Gefahr erkennt und Angst in seinem Gesicht aufblitzt, müssen die anderen nicht erst fragen, was los ist. Sie spüren die Angst durch die Spiegelneuronen sofort und reagieren.
Ein uralter, nonverbaler Überlebensinstinkt.
Richtig. Und der zweite Punkt ist die emotionale Ansteckung. Und die ist wirklich verblüffend.
Das geht ja anscheinend noch weiter als der direkte Kontakt.
Wie weiter? Der Autor zitiert eine Studie, die zeigt, wie sich Emotionen in sozialen Netzwerken wie eine Welle ausbreiten. Deine positive Energie am Morgen beeinflusst also nicht nur deinen Partner,
sondern vielleicht auch den Kassierer im Supermarkt, den mein Partner später trifft.
Und dessen Familie am Abend. Es ist ein echter Dominoeffekt.
Das klingt fast schon nach einer großen Verantwortung. Aber wie schnell passiert das? Man hat ja oft das Gefühl, man weiß sofort, ob man mit jemandem kann oder nicht.
Das ist die dritte Säule. Der erste Eindruck in 300 Millisekunden. In weniger als einer Drittelsekunde fällt unser Gehirn ein Urteil.
So schnell?
Ja. Ein Urteil darüber, ob eine Person präsent, authentisch und zugänglich ist. Das ist noch bevor wir bewusst denken. Das Gehirn analysiert dabei rohe Signale. Die Spannung in der Stirn, die Haltung der Schultern und vor allem das Funkeln in den Augen. Und genau da kommt dieser riesige Unterschied ins Spiel, den der Autor so betont. Das echte im Vergleich zum aufgesetzten Lächeln. Wir kennen das ja alle, dieses Verkäuferlächeln, das die Augen einfach nicht erreicht.
Mhm.
Man spürt sofort, dass da etwas nicht stimmt, auch wenn man nicht genau sagen kann, was. Er meint, das ist keine Einbildung. Nein, das ist knallharte Biologie. Absolut. Der Fachbegriff dafür ist das Duchenne-Lächeln.
Benannt nach einem französischen Neurologen, oder?
Genau, der das im 19. Jahrhundert erforscht hat. Ein aufgesetztes Lächeln bewegt nur die Muskeln um den Mund. Ein echtes, authentisches Lächeln aktiviert zusätzlich die Ringmuskeln um die Augen, die Orbicularis oculi.
Und diese Muskeln können wir nicht bewusst steuern.
Exakt. Dein Gehirn erkennt diese unwillkürliche Aktivierung in Millisekunden als Zeichen für Echtheit. Und dann passiert die Magie. Es wird ein ganzer Cocktail an positiven Hormonen und Neurotransmittern ausgeschüttet.
Okay, welche sind das genau?
Da ist zum einen Dopamin, unser Motivationshormon, das uns ein Gefühl von Belohnung gibt. Dann Serotonin, das klassische Glücks- und Wohlfühlhormon.
Und für die Verbindung ist doch noch eins wichtig, oder? Ja, und das ist das Allerwichtigste. Oxytocin. Das ist das Indungs- und Vertrauenshormon. Es wird auch bei Müttern nach der Geburt ausgeschüttet. Es ist der biochemische Klebstoff, der dafür sorgt, dass wir uns bei manchen Menschen sofort sicher, geborgen und offen fühlen. Und das Gegenteil passiert, wenn das Lächeln falsch ist.
Genau. Bei einem aufgesetzten Lächeln oder emotionaler Abwesenheit registriert unser Gehirn die Inkonsistenz als potenzielle Bedrohung. Es schüttet Cortisol aus.
Das Stresshormon.
Richtig. Und deshalb fühlen sich Meetings mit unaufrichtigen Menschen oft so unglaublich anstrengend an. Man ist danach regelrecht erschöpft. Deine Präsenz, deine Echtheit hat also eine direkte, messbare, biochemische Auswirkung. Das ist eine starke Erkenntnis. Wir beeinflussen uns also ständig gegenseitig auf einer biochemischen Ebene. Aber der Autor warnt ja auch, einfach nur gut gelaunt in einen Raum zu platzen, kann auch völlig daneben gehen.
Ja, das kann sehr aufdringlich wirken.
Man muss die Situation und die Person lesen können, um zu wissen, was gerade angebracht ist.
Das ist der entscheidende nächste Schritt. Es geht nicht um das blinde Senden von Positivität, sondern um Empathie. Dafür stellt er ein sehr praktisches System vor, die 7 Hauptsignale, um den emotionalen Zustand einer Person schnell einzuschätzen. Okay, fangen wir an. Also die offensichtlichsten zuerst. Der Blick und der Mund. Also die Augen und das Lächeln, über die wir gerade gesprochen haben. Aber da gibt es sicher noch mehr Details.
Ja klar. Sind die Augen lebendig, klar und präsent oder sind sie leer und abwesend? Wie ist das Muster des Augenkontakts? Hält die Person den Kontakt? Schaut sie weg? Sind die Pupillen vielleicht sogar leicht erweitert, was auf Interesse hindeutet?
Und beim Mund? Ist das Lächeln echt, also mit den Augen? Oder sind die Lippen vielleicht fest zusammengepresst?
Genau, das deutet dann auf Anspannung hin.
Okay, das leuchtet ein. Aber was ist mit dem Rest des Körpers? Das ist ja oft viel subtiler. Zum Beispiel die Körperhaltung.
Die ist aber oft ehrlicher als das Gesicht. Ist die Person dir zugewandt und nach vorne geneigt? Das signalisiert Engagement und Offenheit.
Oder lehnt sie sich zurück, vielleicht sogar mit verschränkten Armen? Der Klassiker.
Ja, das ist eine klassische Distanz- und Schutzhaltung. Sind die Schultern entspannt und unten oder hochgezogen bis zu den Ohren? Das ist ein klares Zeichen für Stress.
Und dann die Stimme. Ein Punkt, den man, glaube ich, oft unterschätzt. Man konzentriert sich so sehr auf das Visuelle.
Absolut. Aber die Stimme verrät enorm viel. Ist der Ton warm und melodisch oder ist er flach, monoton und angespannt? Spricht die Person sehr schnell, was auf Nervosität hindeuten kann, oder langsam und bedacht?
Allein am Klang der Stimme kann man oft schon den emotionalen Grundton erkennen.
Richtig. Okay, das wären 4. Nummer 5 ist die Distanz. Wie viel physischen Raum lässt eine Person zwischen euch? Das ist kulturell natürlich unterschiedlich, aber generell gilt: Nähe, die zugelassen wird, signalisiert Vertrauen.
Macht Sinn.
Nummer 6 ist das Bewegungstempo. Sind die Bewegungen fließend und ruhig oder eher hektisch und ruckartig? Letzteres deutet wieder auf innere Anspannung hin.
Und das 7. und letzte Signal soll das wichtigste von allen sein, ja, weil es alle anderen zusammenfasst. Die Konsistenz. Die entscheidende Frage ist, passen alle Signale zusammen? Erzählen sie dieselbe Geschichte? Wenn jemand mit leerem Blick, hochgezogenen Schultern und flacher Stimme sagt, mir geht's super, danke,
dann schreit der ganze Körper Lüge. Diese Diskrepanz wahrzunehmen, das ist der Kern des echten Menschenlesens.
Okay, dieses System mit den 7 Signalen, das klingt in der Theorie super. Aber mal ehrlich, wenn ich im Alltag im Stress bin, habe ich doch gar nicht die mentale Kapazität, da jetzt eine komplette Analyse zu fahren. Ist das nicht ein bisschen unrealistisch?
Das ist ein sehr guter Punkt und der Autor geht darauf ein. Er sagt, man soll das nicht wie eine Checkliste abarbeiten. Es geht darum, seine Wahrnehmung zu schulen, so wie ein Musiker sein Gehör schult.
Okay.
Am Anfang achtet man vielleicht bewusst nur auf ein oder zwei Signale. Aber mit der Zeit wird es intuitiv. Man entwickelt ein Gefühl für den Gesamtzustand. Und um das praktisch zu machen, schlägt er ein simples mentales Werkzeug vor.
Und das wäre?
Die Energielevel-Anzeige von 0 bis 10.
Wie eine Tankanzeige für die Seele.
Ganz genau. Man versucht, die Person intuitiv auf dieser Skala einzuordnen. Jemand bei 0 bis 2 ist in einer tiefen Krise, in Trauer. Diese Person braucht keine aufmunternden Sprüche.
Sondern einfach nur Präsenz.
Ja, ein stilles Ich bin hier ist da unendlich viel wertvoller als jedes Lächeln. Jemand bei 3 bis 4 ist fragil, vielleicht unsicher oder gestresst. Hier ist sanfte, unaufdringliche Positivität angebracht.
Und bei 7 bis 8 ist die Person dann offen und empfänglich für mehr Energie.
Richtig, für Humor, für eine intensivere Interaktion. Die Kunst ist es, die eigene Energie an die des Gegenübers anzupassen und sie dort abzuholen, wo sie steht. Anstatt zu versuchen, sie mit Gewalt auf das eigene Level zu zerren.
Das ist faszinierend. Aber das ist ja nur die halbe Miete. Wenn ich merke, mein Gegenüber hat ein Energielevel von 3 und ich bin selbst bei 8, was nützt mir das, wenn meine eigene Ausstrahlung nicht stimmt? Wie arbeitet man denn laut dem Autor an sich selbst?
Das ist der dritte große Teil des Buches. Der Autor beschreibt Ausstrahlung als etwas, das auf 3 Ebenen aufgebaut wird, die zusammenspielen müssen. Die erste, die Basis, ist die körperliche Ebene.
Also Haltung und so weiter. Genau, das klingt erstmal banal. Eine natürliche, aufrechte Haltung, ruhige, bewusste Bewegungen. Aber es geht tiefer. Auch Dinge wie Kleidung und Hygiene spielen eine Rolle, nicht um andere zu beeindrucken, sondern weil sie Selbstrespekt signalisieren. Und diesen Selbstrespekt spüren andere unbewusst.
So ist es. Darauf kommt dann die emotionale Ebene. Das ist die Energie, die du tatsächlich ausstrahlst. Die beiden Schlüsselwörter hier sind Präsenz und Authentizität.
Präsenz heißt, mental wirklich zu 100% im Moment sein.
Ja.
Nicht beim Handy, nicht bei der Einkaufsliste. Die andere Person spürt, ob deine Aufmerksamkeit wirklich bei ihr ist. Und Authentizität heißt, keine emotionale Fassade aufzubauen.
Okay. Und bei der dritten Ebene, der mentalen, da musste ich kurz innehalten. Der Gedanke, dass meine unausgesprochenen Gedanken und Urteile über eine Person nonverbal bei ihr ankommen, das ist ja fast schon beängstigend.
Das ist es auch.
Bedeutet das im Umkehrschluss, dass ich jemanden nicht von mir überzeugen kann, wenn ich ihn insgeheim für einen Idioten halte?
Ja, genau das ist der Punkt. Die mentale Ebene ist vielleicht die wirkungsvollste. Menschen haben extrem feine Antennen dafür, ob du sie respektierst oder verurteilst. Eine innere Haltung von echter Neugier, ich will dich verstehen, öffnet Türen, noch bevor du ein Wort gesagt hast.
Während eine Haltung von Urteil, ich weiß es eh besser, sie sofort zuschlägt. Dein innerer Monolog wird zu deiner nonverbalen Ausstrahlung.
Puh, das ist ein starker Gedanke. Und das führt uns zu einem zentralen Paradox, das er beschreibt. Der Unterschied zwischen bemerkt werden und gesehen werden.
Ja, das ist ein Kernstück seiner Philosophie. Bemerkt werden wollen viele. Durch laute Kleidung, lautes Reden. Man will Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Gesehen werden ist etwas völlig anderes. Es bedeutet, dass jemand dich als Mensch wirklich wahrnimmt, mit deinen Stärken und Schwächen. Und das Paradox, so der Autor, ist, echte Ausstrahlung und Charisma entstehen nicht dadurch, dass man versucht, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, sondern indem man seine volle, ungeteilte Aufmerksamkeit einer anderen Person schenkt. Indem du den anderen wirklich siehst, gibst du ihm das Gefühl, selbst gesehen zu werden. Das kehrt die übliche Annahme von Charisma komplett um.
Genau, es geht nicht darum, der interessanteste Mensch im Raum zu sein, sondern der interessierteste.
Perfekt zusammengefasst. Und darauf aufbauend stellt er im letzten Teil ja ganz konkrete Kommunikationstechniken vor. Ja, aber er betont immer wieder, das sind keine Tricks oder manipulativen Kniffe. Es sind Werkzeuge, die nur dann funktionieren, wenn die innere Haltung dahinter stimmt. Das Wichtigste scheint das aktive Zuhören zu sein.
Definitiv. Der Autor sagt, die meisten Menschen hören nicht zu, um zu verstehen. Sie hören zu, um zu antworten.
Sie warten nur auf die Lücke im Gespräch, in der sie ihre eigene Geschichte platzieren können. So ist es.
Echtes, aktives Zuhören bedeutet, komplett präsent zu sein und dann das Gehörte zu validieren. Zum Beispiel, indem man es in eigenen Worten zurückspiegelt. Okay, wenn ich dich richtig verstehe, fühlst du dich also vor allem übergangen, weil deine Arbeit nicht gewürdigt wurde. Stimmt das? Das ist so simpel und doch so selten. Man gibt dem Gegenüber das Gefühl, wirklich verstanden worden zu sein. Das allein ist schon ein Geschenk.
Mhm. Und dann spricht er mich zwei Werkzeuge an, die oft missverstanden werden. Flirten und Humor. Gerade bei Flirten im Berufsleben, da gehen bei vielen doch sofort die Alarmglocken an. Verständlicherweise. Deshalb definiert er es komplett neu. Flirten hat in seinem Kontext nichts mit sexueller Anmache zu tun. Er definiert es als die Kunst, aufrichtige, spielerische und persönliche Aufmerksamkeit zu schenken. Also ein Signal, das sagt, ich sehe dich nicht nur als Funktion, sondern als interessanten Menschen. Genau. Kannst du dir das in einem Verkaufsgespräch vorstellen?
Gib mal ein Beispiel. Stell dir vor, ein Kunde erwähnt am Rande sein Hobby. Segeln. Statt das zu ignorieren, könntest du kurz einhaken und mit einem Lächeln sagen, ah, Segeln, das erklärt die entspannte Haltung. Da muss man wohl auch im größten Sturm den Überblick behalten. Okay, das ist keine Anmache, das ist eine persönliche, spielerische Anerkennung. Man schafft eine menschliche Verbindungsebene. Genau. Und wie es im Buch heißt, Menschen kaufen von Menschen, die sie mögen.
Okay, das macht es greifbarer. Und beim Humor? Da kann man ja auch schnell mal ins Fettnäpfchen treten.
Absolut. Deshalb ist die wichtigste Regel laut Autor, versuche niemals krampfhaft lustig zu sein. Das geht meistens schief. Der beste Humor entsteht spontan.
Ja, aus der gemeinsamen Beobachtung einer absurden Situation oder, und das ist am wirkungsvollsten, aus Selbstironie. Wenn man über sich selbst lachen kann, signalisiert das Stärke. Gemeinsames Lachen ist biologisch gesehen ein extrem starkes Signal für Sicherheit.
Es senkt den Cortisolspiegel bei allen Beteiligten.
Und schafft eine der ursprünglichsten Formen menschlicher Bindung. Es geht nicht darum, ein Comedian zu sein, sondern darum, gemeinsame Momente der Leichtigkeit zu schaffen. So, wenn wir das alles jetzt zusammenfassen. Was ist die zentrale Botschaft, die du aus diesem Manuskript mitnehmen sollst? Für mich ist es ganz klar. Deine Fähigkeit, positiv auf andere zu wirken, ist keine geheimnisvolle Gabe. Nein, es ist eine trainierbare Fähigkeit, die auf handfester Wissenschaft beruht.
Es geht nicht um große, dramatische Gesten, sondern um die fast unmerkliche Kraft, die in kleinen, authentischen Momenten echter Präsenz liegt, so wie bei der Kellnerin im Café. Was ich hier so faszinierend finde, ist die klare Kausalkette, die er aufzeigt, dein innerer Zustand, deine Gedanken und Gefühle formt deine nonverbale Ausstrahlung.
Und deine Kommunikation? Löst eine messbare biochemische Reaktion im Gehirn deines Gegenübers aus. Es ist eine Kette, die immer bei dir selbst beginnt, mit der bewussten Entscheidung, jetzt, in diesem Moment, wirklich präsent zu sein.
Und der Autor schließt mit einem Gedanken, den wir dir zum Weiterdenken mitgeben möchten. Er nennt es den Ripple-Effekt, den Welleneffekt.
Die Studien zur emotionalen Ansteckung, die er zitiert, zeigen ja, dass sich positive Emotionen durch bis zu 3 Grad sozialer Trennung ausbreiten können.
Das muss man sich mal vorstellen.
Deine positive Interaktion mit einer Person heute im Supermarkt kann die Freunde der Freunde dieser Person beeinflussen?
Menschen, die du nie in deinem Leben treffen wirst?
Genau. Die Frage für dich ist also, und damit schließt das Manuskript, welche Art von Welle möchtest du heute in die Welt senden?